Landestheater Niederbayern. Digital.
Ich begrüße Sie zu einer weiteren Folge von Espressivo hinter den Kulissen mit Thomas Ecker, der Podcast-Interviewserie des Landestheaters Niederbayern. Heute spreche ich mit dem Dirigenten und Komponisten Peter Wesenauer. Er studierte Komposition bei Boguslav Scheffer und Ennio Morricone und Dirigieren bei Michael Gielen, Salvatore Masconde und Hans Graf. Seit 1996 ist Peter Wesenauer als freischaffender Dirigent und Komponist tätig und erhielt im selben Jahr den Landeskulturpreis Oberösterreich für sein Musiktheater Schwarzes Gold. Seit dieser Zeit ist er regelmäßig als Gastdirigent bei zahlreichen renommierten Orchestern und Theatern im In- und Ausland tätig. 2003 debütierte er im Großen Festspielhaus Salzburg, 2004 im Wiener Konzerthaus und 2020 im Musikverein Wien. Seit 2002 ist Peter Wesenauer Chefdirigent der Sinfonietta da Camera Salzburg, mit der er 2011 bei den Salzburger Festspielen debütierte. Zahlreiche Konzertreisen führten Peter Wesenauer nach Frankreich, Polen, Russland, Italien, Tschechien, die Arabischen Emirate, China und Japan. Neben seiner Arbeit bei der Sinfonietta da Camera Salzburg und vielen Gastdirigaten war Wesenauer von 2006 bis 2012 Musikdirektor des Salzkammergut Mozart Festivals und seit 2013 Intendant von Sound of Hallstatt. Darüber hinaus war er beim Sorbischen Nationalensemble in Bautzen von 2020 bis 2022 Generalmusikdirektor. Peter Wesenauer arbeitete mit zahlreichen Orchestern zusammen, unter anderem mit der Philharmonie Luxemburg, dem Staatsorchester Hamburg, den Orchestern des Theaters Halle und des Theaters Heidelberg, dem Wiener Kammerorchester, dem Tonkünstlerorchester Niederösterreich, dem WDR-Funkhausorchester Köln, dem Orchestre National de France, dem Georgischen Kammerorchester und dem Symphonieorchester Ningbo in China. Sein kompositorisches Schaffen umfasst mehr als 300 Werke, darunter 2 Opern, 4 Symphonien, zahlreiche Bühnenmusiken und kammermusikalische Werke der verschiedensten Besetzungen. Am Landestheater Niederbayern war er an vielen Produktionen beteiligt, unter anderem als Komponist von Musiken für Schauspiele und zuletzt als Dirigent der Uraufführung der Oper April. Schön, dass du dir die Zeit für dieses Gespräch genommen hast. Herzlich willkommen, Peter Wesenauer.
Sehr gerne.
Peter, wann und wie hat dich die Berufung ereilt, dein Leben der Musik zu widmen?
Sehr früh. Also ich bin viel bei meinem Großvater aufgewachsen und der war Komponist. Und ich sah halt meiner ganzen Jugend und in meiner Kindheit nur den komponierenden Menschen vor mir. Und für mich war irgendwie das ganz normal, dass man komponiert. Und ich habe auch sehr lange geglaubt, jeder Mensch komponiert. Und war immer sehr, sehr, also sehr verwirrt eigentlich darüber, wenn ich bei Freunden zu Hause war und da hat niemand komponiert. Also es war irgendwie ganz, ganz eigen. Und ich habe da meinen Großvater gesehen, der mich da ganz behutsam in die Musik eingeführt hat und mir vieles erzählt hat von, ja, generell über Musik und Harmonielehre, Tonsatz, aber nie, da hat man das nie irgendwie so als Lehrer oder so erzählt, sondern das ging einfach so nebenbei. Und ich konnte halt dann sehr viel im Bereich Musik, als ich in die Schule kam und war auch da wieder sehr verwirrt, als wir begonnen haben, Noten zu lernen, weil man dachte, das kann man ja eh. Man kann das. Und so ging das dahin. Und für mich war eigentlich klar, irgendwann werde ich wahrscheinlich davon leben müssen, weil was anderes wird es nicht werden.
War eigentlich immer klar, dass es auf Dirigent und Komponist hinauslaufen würde?
Nein. Also es war klar, dass ich vielleicht, also dass ich Komponist werde, war gar nicht so klar, aber es war irgendwie normal, dass ich auch komponiert habe. Eigentlich habe ich eine Trompeterkarriere angestrebt, habe aber dann irgendwie entdeckt, dass ich doch nicht so ein toller Trompeter werde wie meine großen Vorbilder, die es damals gab, im Winden Marsalis oder so, und habe das dann wieder aufgegeben und bin halt dann doch Komponist geworden. Und im Zuge des Komponierens oder des Kompositionsstudiums muss man ja dann auch seine eigenen Stücke irgendwie einstudieren und da kostet man das Dirigieren ein bisschen an und das hat mich halt irgendwie dann fasziniert. Und es gab dann auch eine Zeit, wo ich nicht mehr komponiert habe, sondern nur dirigiert habe.
Der Dirigent ist ohne Frage die zentrale Figur bei einer Oper, wie auch im Konzert, weil er den kompletten musikalischen Apparat steuert und koordiniert. Das Orchester, die Solisten und den Chor. Nimm uns bitte mit, Peter. Was ist das für ein Gefühl, am Pult zu stehen und alles vor sich zu haben?
Stress. Naja, es ist natürlich ein tolles Gefühl, wobei, also ich bin aber auch der Meinung, dass dieses Getue um die Dirigenten ein bisschen zu viel ist und dass der Dirigent schon oft auch überschätzt ist, weil da kann der größte Mann vorne stehen oder der beste Dirigent vorne stehen, ohne tolle Musiker im Orchester, ohne tolle Sänger, ist man auf völlig verlorenem Posten. Was natürlich, ja, ich weiß nicht, was für mich jetzt so dieses Gefühl, dirigieren ist natürlich ein wundervolles Gefühl und man glaubt dann, man hat das alles im Griff, wenn einem nicht der Rest selbst im Griff hat. Aber eigentlich ist es natürlich ein tolles Gefühl, vor allen Dingen, für mich ist es, der interessante Teil am Dirigieren ist der des Gestaltens, also der Probe an sich, dass man halt seine Vorstellung eines Stücks mit dem Orchester, mit dem Ensemble, mit den Sängern, dass man das umsetzen kann und dass dann das rauskommt, was man sich vorher in seinem inneren Ohr vorgestellt hat. Also das ist für mich immer der Punkt, wenn ich am Ende einer Probe das höre, von dem ich am Anfang träume.
Hast du beim Dirigieren Vorbilder?
Vorbilder nicht wirklich. Also es gibt einige Dirigenten, die ich bewundere oder wo ich mir denke, ja, das sind wirklich tolle Musiker. Weil so Vorbilder ist immer so schwierig, weil alle, die man sich da jetzt unter Anführungszeichen als Vorbilder hinstellt, die sind alle so groß, dass man ohnehin nie da hinkommt. Aber es gibt natürlich eine Reihe von Dirigenten, die ich sehr bewundere oder die ich sehr schätze. Also da könnte ich jetzt sehr viele aufzählen. Für mich ist zum Beispiel der Ingo Metzmacher ein ganz, ganz interessanter Typ oder auch Esa Pekka Salonen. Ich mag auch den Christian Thielemann für gewisse Repertoire-Stücke. Ja, von den Alten natürlich gibt es da auch eine ganze Latte wie Basil Bernstein oder Karajan oder Furtwängler, wenn man die nicht sagen würde, wäre man ja dumm. Aber jetzt so Vorbild an sich eigentlich nicht wirklich.
Quasi als Übergangsfrage, die mich vom Dirigieren zum Komponieren bringt. Von den Anfängen bis hin zu moderner Musik, welche Epoche oder welche Stilrichtung fasziniert dich besonders? Und gibt es vielleicht eine musikalische Richtung, mit der du, höflich formuliert, weniger anfangen kannst?
Naja, es ist interessanterweise so, es interessiert mich immer gerade das, was ich gerade mache. Also wenn ich, keine Ahnung, so wie jetzt, Parsifal, denke ich mal, es gibt ja nichts Größeres wie Wagner. Dann kommt vielleicht Mozart, dann, weil Mozart ist für mich ohnehin das größte Wunder der Welt. Aber also es gibt jetzt nichts, was ich so von Haus aus bevorzugen würde. Natürlich bin ich ein großer Anhänger der neuen Musik, als Komponist muss man das fast sein. Finde ich vieles sehr, sehr spannend, sehr interessant. Es gibt auch Komponisten, die mich nicht so faszinieren. Aber im Grunde genommen bin ich für alles, was Musik ist, offen. Also es gefällt mir auch, also das klingt jetzt vielleicht komisch, aber es gefällt mir auch manchmal Schlager oder, keine Ahnung, oder Popmusik, Rockmusik, das gefällt mir alles an gewissen Tagen. Aber ich bin ein großer Puccini-Fan, das ist vielleicht auch nicht so unwichtig für mich. Also Puccini ist für mich, was Oper angeht, schon der Mann der Oper gewesen. Also das ist schon sehr eine Musik, die mir sehr nahe geht und mit der ich sehr viel anfangen kann. Und ich finde auch, gerade jetzt, wenn ich das vergleiche mit Parsifal, mein Wagner ist ganz, ganz großartig und ich stehe total drauf. Aber wenn ich die Partituren vergleiche, finde ich trotzdem Puccini komplizierter als wie Wagner. Also Wagner überblicke ich schneller als Puccini. Interessanterweise. Warum ja. Das so ist, weiß ich nicht.
2024 wurde am Landestheater Niederbayern die Oper April, die Geschichte einer Liebe, uraufgeführt, die du gemeinsam mit Intendant, Regisseur und Librettist Stefan Tilch geschaffen hast. Du hast das Werk damals auch dirigiert. Nimm uns bitte am Beispiel von April mit in den Kompositionsprozess. Mit welchen Gedanken setzt man sich hin und beginnt? Wie kommt man in den Flow und wie bleibt man drin?
Ja, der Beginn von April, also wie das alles losging, ist lange vor April passiert. Der Stefan und ich haben ja vorher einige Schauspiele gemeinsam gemacht, also wo ich die Musik geschrieben habe für das Schauspiel. Und wir hatten immer irgendwie im Kopf, wir müssen eine Oper gemeinsam schreiben. Also jetzt nicht, dass die Welt die Oper unbedingt braucht, aber wir brauchen es, wir müssen das tun. Und haben aber nie irgendwie einen Stoff gefunden und das zog sich über Jahre hin und so. Und ich habe dann wieder Idee gehabt und ja, geht nicht, weil keine nicht frei und keine Rechte. Und dann kam irgendwann eine E-Mail vom Stefan, da stand halt drin, magst du vielleicht dir April von Josef Roth mal durchlesen, vielleicht können wir da eine Oper machen. Und ich habe mir das geschickt und es ist eine kurze Geschichte, das sind glaube ich 3 Seiten oder so. Und habe das gelesen und war sofort geflasht und habe ihm geantwortet, ja, machen wir. Und er hat dann einfach zurückgeschrieben, ja, dann beginn mal. Und ich habe mir gedacht, ja, wie soll ich beginnen, wenn es kein Libretto gibt? Das ist irgendwie. Und wir haben dann kurz einmal telefoniert und er hat dann gemeint, ja, ich soll halt einmal so meine Ideen irgendwie aufs Papier bringen und vielleicht kann ich das am Computer dann einspielen, dass er es hören kann und er nimmt das dann zur Inspiration.
Zum Schreiben des Librettos.
Genau so ist es vonstatten gegangen und dann haben wir halt so ein paar Wochen so dahin getan. Und dann kamen eben so Teile des Librettos und dann ist es halt so bei mir, ich bin ja ein Komponist jener Generation, die noch mit der Hand schreibt. Also ich schreibe wirklich, ich sitze vor einem Notenpapier und schreibe Noten und erst später, wenn das dann quasi fertig per Hand skizziert ist, dann schreibe ich es in den Computer rein. Aber bei April war es dann so, also es kamen halt da diese Libretto-Teile und ich saß vor dem Papier und es ging los und es hat nicht mehr aufgehört. Und also es gab dann Tage und Nächte, wo ich so durchgeschrieben habe und dann plötzlich aufgeschaut habe vom Notenpapier und ich habe am Abend begonnen zu schreiben und es war wieder hell. Und haben mir gedacht, jetzt sollte ich mal schlafen. Und wollte ich aber nicht und habe wirklich bis zur Erschöpfung geschrieben. Und wir waren irrsinnig schnell fertig mit dem Ding. Und weil wir haben uns ja eine Zeitspanne gesetzt von, also an der Entstehungsarbeit, also nicht jetzt von der Aufführungsarbeit, sondern von der Entstehungsarbeit von mindestens einem Jahr. Und fertig waren wir aber so, ich weiß nicht, nach 4 Monaten. Und das große Problem, das wir hatten, als ich fertig war, weil wir haben uns vorgenommen, die Oper darf nicht länger als 90 Minuten dauern, um einen Abend ohne Pause zu machen. Und das größte Problem war, als ich fertig war, hat die Oper 1 Stunde und 90 Minuten gedauert. Das heißt, wir haben 1 Stunde wegkürzen müssen. Und wobei wir gedacht haben, das geht jetzt gar nicht. Wo soll man denn die Stunde hernehmen, die wir da rauswerfen? Und wir haben dann so langsam begonnen zu kürzen und tatsächlich hatten wir dann punktgenau 90 Minuten und hat uns nichts gefehlt am Ende. Ja, so läuft die Komposition einer Oper.
Ja, aber ich möchte mal ganz kurz einhaken, du hast es vorher angedeutet, wie läuft der Vorgang des Komponierens bei dir eigentlich konkret ab, wenn es gilt, wirklich Note auf Note zu setzen? Wie funktioniert das?
Naja, das kann ich jetzt selbst gar nicht so richtig beantworten, weil ich dann meistens in irgendeinem Komponiertunnel stecke. Aber es ist so, also als ich noch bei meinem Großvater war, der hat ihm, wenn ich dem was gezeigt habe, was ich komponiert habe, war seine erste Frage Kopf oder Klavier. Und wenn ich gesagt habe, ich habe das am Klavier komponiert, dann hat er gesagt, wirf's weg. Wenn es nicht aus dem Kopf kommt, kannst du es vergessen. Und das habe ich mir irgendwie zu eigen gemacht dann in sehr, sehr jungen Jahren, also mit, was weiß ich, 14, 15 oder so. Und habe das nie geändert. Also ich schreibe tatsächlich ohne Klavier. Ich sitze vor dem Papier und beginne zu schreiben. Und es ist so, dass ich mich, also wenn ein Auftrag da ist, ich komponiere kaum ohne Auftrag, dann setze ich mich hin, mache einen Strich, damit es so 2 Zeilen zusammenkommt. Sinn, also zur Klavierstimme wird, macht 2 Schlüssel hin und dann geht's los. Also es ist nicht so, dass ich irgendwie warte, dass was kommt, sondern ich weiß mittlerweile, ich kann mich hinsetzen und es geht los. Ob das jetzt gut oder schlecht ist, ist eine andere Geschichte. Aber früher habe ich mir immer gedacht, irgendwann wird mir nichts mehr einfallen. Und das ist aber nicht so. Also ich bin jetzt aber auch nicht der Komponist, der durch den Wald geht und es sind plötzlich irgendwelche Klänge da, die ich dann sofort notieren muss, so wie andere Kollegen das behaupten. Sondern wenn ich muss, kommt's. Wenn ich nicht muss, will ich auch nicht. Also ich bin nie auf der Suche nach was, sondern es kommt von selbst.
Aber durch den technischen Fortschritt hat sich das Komponieren, wenn ich mir das im Kopf vorstelle, doch erleichtert, oder? Du kannst ein ganzes Orchester simulieren, wenn du digital die richtige Einstellung machst.
Natürlich, also das verwende ich nicht zum Komponieren, weil zum Komponieren ist es wirklich so, dass ich mit Hand schreibe und dann erst, wenn alles fertig ist, dann schreibe ich es mit meinem Notationsprogramm, ich arbeite auf Sibelius, schreibe ich die Noten. Aber ich spiele es nie ab. Also ich spiele es nie ab. Das andere, was du vielleicht meinst, dass man ein ganzes Orchester simulieren kann, das ist, wenn ich Film- oder Bühnenmusiken schreibe, da spiele ich dann das Komponierte auf einem völlig anderen Programm ein und steuere diverse Sounds an, die mittlerweile so echt sind, dass man kaum noch einen Unterschied zu einem richtigen Instrument oder Orchester erkennt. Aber das hat im Grunde genommen dann, also für meine Arbeit, es gibt Komponisten, die machen so, aber für meine kompositorische Arbeit hat es nichts, betrifft es meine Kompositionsarbeit nicht. Also das ist dann reine, wie sagt man da, Handwerk. So.
Wir müssen an dieser Stelle, wenn wir über Komponieren sprechen, natürlich über Ennio Morricone reden. Einer absoluten Komponistenlegende. Du durftest mit ihm zusammenarbeiten. Was kannst du uns über ihn erzählen?
Ja, zusammenarbeiten ist jetzt ein bisschen übertrieben, aber ich war halt bei ihm. Und also das, was ich von ihm gelernt habe, der hat er nicht unterrichtet, sondern ich war halt dabei, als er gearbeitet hat. Und das, was ich von ihm gelernt habe, ist diese unglaubliche Disziplin in der Arbeit. Also der hat nichts... Also da gab es irgendwie keine freie Zeit, wann der komponiert hat und wann der einen Film gemacht hat, in dem Fall war es Wolf damals, dann war nur das wichtig und alles andere war völlig nebensächlich. Und wenn es geheißen hat, morgen um 5 Uhr früh ist es fertig, dann war das um 5 Uhr früh fertig, egal was da vorher passiert ist. Und also das war sehr, sehr faszinierend zu sehen, wie diszipliniert ein Mensch sein kann. Und da habe ich mir schon einiges abgeschaut, was das angeht, weniger jetzt von der Kompositionstechnik oder von der Kompositionsarbeit an sich. Ich meine, natürlich ist der Mann oder war der Mann genial, aber eine Genialität kann man eh nicht lernen oder sich abschauen. Man kann nur bewundernd irgendwie vor dem Meister sitzen und ihn anhimmeln und alles tun, was er möchte. Aber ja, also diese wirklich fantastische Disziplin, die der hatte, Disziplin.
Du komponierst ja auch Musiken für Schauspiele, du hast es vorher schon angesprochen, für Hörspiele und für Filme. Inwiefern unterscheidet sich deine Arbeitsweise bei den unterschiedlichen Genres?
Da ist natürlich ein großer Unterschied zwischen zum Beispiel Schauspielmusik und Konzertmusik. Weil, wie gesagt, Konzertmusik, da schreibe ich nur Noten. Und bei Schauspielmusik oder Filmmusik oder Hörspiele schreibe ich zwar auch Noten vorher, aber dann spiele ich das alles ein. Also da bin ich quasi dann noch Interpret, wenn man so will, weil ich es ja dann in dem Programm quasi einspiele mit den diversen Sounds und Klängen und bastel da natürlich auch herum mit Effekten und also völlig anders als bei Konzertmusik oder Oper.
Du hast ja auch für mein Hörspiel Lemis Abenteuer, das ich 2022 für das Landestheater Niederbayern inszenieren durfte, die Musik komponiert. Und daher weiß ich, wie unglaublich schnell du bist. Ich habe dir damals das Textbuch geschickt und wenige Tage später hatte ich schon den kompletten Soundtrack und das in höchster Qualität. Peter, ist diese Schnelligkeit bei dir die Regel?
Ja, eigentlich schon. Warum das so ist, weiß ich gar nicht, aber ich bin wirklich sehr schnell, das stimmt. Und ob man da jetzt drauf stolz sein kann oder nicht, weiß ich nicht. Ich sage ja immer, ich bin schnell, aber schlecht. Aber ich habe zum Beispiel so unter Anführungszeichen Kunden, also die immer wieder bei mir anrufen und was brauchen. Wenn ich da sage, wann brauchst du es denn? Dann sagen die jetzt nicht mehr so wie früher, haben sie gesagt, ja, gestern wäre es gut gewesen. Die sagen jetzt, wie spät ist es? Ja, ich bin sehr schnell, das stimmt, aber wahrscheinlich, weil ich auch so faul bin. Also ich bin froh, wenn ich fertig bin. Irgendwie deshalb. Ich bin ja eigentlich ein grundfauler Mensch, obwohl ich Tag und Nacht arbeite. Aber irgendwie, ja, ich weiß auch nicht. Also wenn es ums Komponieren geht oder so, bin ich sehr schnell. Wenn ich zum Beispiel, weiß ich nicht, irgendwas Alltägliches tun muss, das schiebe ich vor mir her, bis es nicht mehr geht.
Man muss Prioritäten setzen. Peter, was steht in der nächsten Zeit bei dir an Projekten auf der Agenda?
Jetzt weiß ich gar nicht, was so kommt. Also ja, worauf ich mich sehr, sehr freue, ist, es ist jetzt schon bald im April, bin ich wieder auf der Bühne gemeinsam mit meiner Sinfonietta der Kamera Salzburg und dem Schriftsteller Bernhard Eichner.
Totenfrau.
Genau, die Totenfrau und so. Und wir haben einen Abend, den haben wir voriges Jahr das erste Mal gemacht, einen Abend, und zwar mit seinem Buch John. Das ist das zweite Buch, das erste war Yoko und jetzt John. Und er liest und ich habe quasi einen Live-Soundtrack geschrieben, den wir da zu seiner Lesung spielen. Und auf das freue ich mich schon wieder, weil das ist sehr, sehr lustig mit ihm, weil der ist so wie ich. Wir sind bei solchen Dingen tiefenentspannt. Also es war, wenn ich vielleicht das kurz erzählen kann mit dem Bernhard Eichner, ich habe den zufällig kennengelernt in Hallstatt, in meinem Heimatort. Da gibt es ein kleines Hotel, das gehört einem Freund von mir, und da gibt es eine Bar. Und ich war in dieser Bar und helfe dem manchmal, wenn es irgendwie gerade zu ist oder zugeht in der Bar, dann lasse ich auch schon mal ein Bier runter dort für ihn. Und dann kam ein Ehepaar herein und der hat gesagt, Bernhard Eichner, ich habe ein Zimmer reserviert. Und ich kannte ja den optisch nicht. Und habe gesagt, und habe aber gerade irgendwas gelesen von ihm und habe gesagt, wie der Schriftsteller Bernhard Eichner, so nur so im Spaß. Und dann hat er gesagt, ja, warum weißt du das? Sag ich, naja, warum auch nicht? Und auf jeden Fall sind wir dann ins Gespräch gekommen und ich habe gerade ein Projekt gehabt mit der Nina Proll, das ja zurzeit auch wieder läuft. Und habe mit ihm über dieses Projekt gesprochen, weil der auch die Nina kennt und so. Und dann habe ich zu ihm gesagt, wir könnten ja mal was gemeinsam machen. Und haben die Telefonnummern ausgetauscht. Und dann vergingen 2 Jahre. Und dann gab es meine Frau ist Leiterin der Gemeindebücherei in Hallstatt. Und da gab es eine Förderung für Projekte. Und hat zu mir gesagt, du hast nicht eine Idee, du magst da was machen. Und ich sagte, ja sicher, mit Bernhard Eichner, dann rufen wir jetzt an. Und habe ihn angerufen und dann haben wir halt irgendwie so geplaudert und ja, was können wir denn tun? Ja, keiner hat eine Idee gehabt noch, also weder ich noch er. Und dann hat er gesagt, ja, sein neues Buch kommt raus. Und ich habe dann auch so spontan gesagt, da schreibe ich dann Soundtrack. Und dann machen wir das. Ja, super, machen wir. Und dann vergingen halt auch wieder ein paar Monate, weil das war ja vorher irgendwie ausgemacht. Und dann wurde es schon eng, weil einen Termin gab es schon. Und er war aber noch lange nicht mit dem Buch fertig irgendwie. Und dann habe ich ihn angerufen und gesagt, Bernhard, wie schaut's aus? Ja, er schickt mir dann was und hat mir dann per WhatsApp das halbe Buch geschickt. Und wir waren aber immer nur ganz cool und so. Und im Endeffekt habe ich halt da Musik geschrieben, die wir vorher gar nicht was großartig ausprobiert haben. Und haben uns, also wir haben das dann natürlich mit dem Orchester vorgeprobt, habe aber nicht gewusst, wohin in dem Buch das kommt. Und wir haben uns dann tatsächlich einen Tag vor der ersten Aufführung dieses Werks getroffen und haben das zusammengebaut und es wurde ein Bombenerfolg. Und ja, und so ist der und sowas gefällt mir am meisten. Also da bin ich so, das ist so meins und mit dem ist das auch so und auf das freue ich mich eben sehr. Das kommt jetzt wieder.
Jetzt nur noch zur Einordnung. Bernhard Eichner ist wirklich eine Hausnummer, sein Thriller Totenfrau. Genau, ja. Da gibt es auch eine Netflix-Serie.
Ja, genau.
Er hat auch den zweiten Teil.
Jetzt, er ist eine große Nummer.
Ja, ja, also ja. Bernhard Eichner ist nicht irgendein Schriftsteller, genau, sondern ist ein Bestseller-Autor.
Genau. Ja, es ist tatsächlich so.
Abschlussfrage, lieber Peter. Gibt es neben dem Künstler eigentlich noch den Privatmann Peter Wiesenauer? Und wenn ja, was macht er?
Ja, natürlich gibt es den Privatmann. Hobbys keine.
Also, weil du dein Hobby zum Beruf gemacht hast.
Ich habe keine Ahnung, aber ich habe irgendwie, es interessiert mich nichts. Also ich bin weder Fußballanhänger noch sonst. Ja, ich könnte bei mir zu Hause täglich Skifahren gehen, das interessiert mich nicht. Eigentlich, mein Hobby ist, ja, keines. Mein Hobby ist meine Frau und meine Tochter. Ich koche gern. Ich lese gern. Also es fixt mich oft schnell was an. Ich lese gerne Thriller, das schon auch. Ich lese aber auch gerne, Also ja, das mache ich gern. Ich schreibe auch gern, also so zum Spaß schreibe ich ja immer Geschichten. Also ich habe ja zwei Bücher herausgebracht, aber ja, ich bin jetzt kein Schriftsteller deswegen, aber ja, ich schreibe auch dauernd irgendwie. Also wenn ich nicht komponiere, dann schreibe ich irgendwelche Geschichten, die vielleicht dann beim Kompositionieren im Kopf habe oder so. Aber sonst, ich bin ein Fernseh-Junkie. Also ein Freund von mir, ein Saxophonist, der Peter Rohrsdorfer, der ruft mir an und sagt zu mir, du, da gibt es eine Serie auf Netflix, so und so, schau dir das an, das ist super. Und das schaue ich dann alle Folgen sofort. Also da bin ich da so ein bisschen krank, was diese Dinge angeht. Aber sonst, ja, ich brauche jetzt nichts eigentlich. Also ich brauche weder Natur noch sonst irgendwas. Ich kann auch in einem Keller komponieren, ist mir egal. Bin sehr zufrieden mit mir selbst. Der Humor ist wichtig. Also irgendwie, schwarzer Humor ist mir wichtig. Also ich lache oft bei Dingen, wo viele nicht mehr lachen, was man oft nicht zugutekommt, vor allen Dingen bei Teilen meiner Familie. Aber ja, Humor ist ganz was Wichtiges für mich. Also, dass man über alles lachen kann, auch über sich selbst. Und das ist vielleicht mein Hobby, dass ich über mich selbst gerne lache. Über meine Dummheit.
Naja, das Letzte ist vielleicht jetzt entbehrlich, oder?
Naja.
Lieber Peter, vielen herzlichen Dank für dieses sehr persönliche Interview. Alles Gute für dich und weiterhin ganz viel Erfolg.
Ja, herzlichen Dank. War sehr schön bei dir, Thomas. Und dir auch viel Erfolg für alles, was kommt.
Danke dir. Die nächste Folge von Espressivo hinter den Kulissen mit Thomas Ecker erscheint am zweiten Freitag des kommenden Monats. Vielen Dank für Ihr Interesse. Bis zum nächsten Mal. Wir hören uns.
Landestheater Niederbayern. Digital.